FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast ist Isabella Steiner, Gründerin von Nüchtern.
Viel Spaß beim Zuhören. Ich will jetzt nicht sagen, der Teufel sitzt im Kühlschrank, aber Alkohol macht uns halt einfach auch krank. Und Nüchtern ist quasi die Antwort darauf.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Vibes-Episode. Heute mit Isabella Steiner. Hallo Isabella.
Hallo, grüß dich.
Freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Dry January ist ein riesiges Thema, hatten wir im letzten Jahr schon beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven. Die Händlerperspektive, eine Marke hatten wir mit drin und auch den Social-Media-Bereich. Und ja, du bist ja seit einigen Jahren in dem Bereich aktiv als Händlerin, hast da, ich würde auch sagen, eine gute Basis aufgebaut in Deutschland, bist da sehr bekannt, regelmäßig in Zeitungen. Und ja, hast da schon echt viele vielfältige Erfahrungen sammeln können. Und deswegen freue ich mich sehr aufs Gespräch. Lass uns doch gerne einmal bei dir anfangen. Wie bist du denn ursprünglich mal in den Lebensmittelbereich gekommen?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage und es ist mir jetzt erst so mittlerweile bewusst geworden, dass ich in dem Bereich überhaupt tätig bin, weil ich verstehe mich auch als Soziologin. Ich habe in der Schweiz studiert und mich immer mit gesellschaftlichen Trends auseinandergesetzt und das Thema alkoholfrei konnte man relativ frühzeitig schon am Horizont sehen. Und für mich war das halt einfach extrem spannend, weil ich selber auch mal abgesehen davon ein Glas Rosé in der Hand habe. Was ich aber auch extrem spannend finde, ist ja quasi, dass wir so einen Denkfehler, also einen Fehler im System haben, weil quasi ja alles mit Trinken, Anstoßen und Alkohol verbunden ist. Unser ganzer quasi Alltag ist ja durchzogen von, wir stoßen jetzt mal an, weil heute ein guter Tag ist oder ein schlechter Tag, weil Geburtstag ist, weil es irgendwas zu feiern gibt, Hochzeiten, Flitterwochen, Weihnachten. Also es gibt einfach tausend gute Gründe zu trinken. Und ich will jetzt nicht sagen, der Teufel sitzt im Kühlschrank, aber Alkohol macht uns halt einfach auch krank. Und dass das so einen hohen Stellenwert hat und einfach so ein Standard ist, das war aus meinen Augen damals extrem spannend zu überlegen, okay, warum ist das so und wie kann es denn eigentlich anders gehen? Ne? Und so bin ich quasi auf das Thema gestoßen und auch auf die Frage, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und das ist immer noch die Leitfrage seit 2019 und Nüchtern ist quasi die Antwort darauf.
Ja. Gute Punkte, die du ansprichst, also das Thema Alkoholkonsum ist wirklich so tiefgreifend in die Gesellschaft etabliert, kann ich nur so bestätigen, auch gerade als Unternehmer, wenn man hier in der Foodbranche natürlich auch unterwegs ist, auf Events hat man immer irgendeinen Sektempfang, Alkohol, Bier etc. Und ja auch die vielfältigste Form, wo es natürlich jetzt auch vielfältige Alternativen mittlerweile zu gibt. Würdest du denn sagen, als du angefangen hast, das ist ja jetzt schon einige Jahre her und vielleicht dann auch durch Covid, wo viele Leute zu Hause waren und irgendwie auch das Thema so Gesundheit, glaube ich, ein bisschen aufgekommen ist, weil die Leute überlegt haben, ich bin jetzt zu Hause, ich muss mal joggen gehen, ich möchte Fahrrad fahren, dass das auch ja sich ein bisschen verstärkt hat? Also dass in den letzten Jahren kannst du irgendwie sehen, dass 2020 im Verhältnis zu jetzt, wie stark hat sich das Thema entwickelt?
Ich glaube, Corona hat ja quasi auch allen gezeigt, wie fragil Gesundheit auch ist. Und das hat dem sicherlich einen ganz großen Aufwind gegeben, zu verstehen, zu lernen, irgendwie, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und verkatert zu sein, dazu gehört ja Kopfschmerzen, flauer Magen, übergeben, der ganz viele unterschiedliche Symptome. Das ist ja am Ende des Tages krank sein. Nichts anderes. Ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, das immer stärker wird und sicherlich von Corona getragen wurde, weil sich da die Leute gezwungenermaßen auch mit Gesundheit auseinandersetzen mussten. Ne? Ja. Entsprechend glaube ich das auf jeden Fall. Und es wird ja immer mehr. Ist ja auch so, das Dach ist ja so Mindfulness, ne? Das hat ja schon viel früher gestartet, so von Work-Life-Balance über Mental Health und ne, was es nicht alles gibt. Und das jetzt so quasi, was spannend war, ne, dass bis Feierabend hat man so quasi seine Bowl gegessen und versucht, ein gesundes Leben zu führen. Aber alles nach Feierabend war dann auch egal. Im Prinzip geht es jetzt halt im Alkohol um ihren Kragen. Ich meine das gar nicht böse, ne? Ich glaube, Alkohol wird nicht komplett verbannt. Ich glaube, es wird einen neuen Stellenwert bekommen und auch nochmal eine andere Wertigkeit in Zukunft. Deutlich weniger, aber wertiger.
Würdest du da auch Vergleiche ziehen zum Thema Vegetarismus vielleicht? Das war ja auch in den letzten Jahren sehr präsent, dass man auch sagt, man merkt es jetzt, es gab so eine riesige Veganbewegung. Ich selber war auch mal 6 Jahre lang vegan, bin mittlerweile auch wieder zu Fleisch tatsächlich zurückgekehrt. So geht es auch vielen, aber auf einem anderen Niveau, viel bewusster mit einer hohen Qualität. Glaubst du, dass dann man da Vergleiche ziehen kann?
Absolut. Ich habe das auch immer gesagt, alkoholfrei ist das neue Vegan, weil ich fand, man konnte das sehr, sehr gut vergleichen. Wie so ne, der Trend in Anführungszeichen sich so verhält in den nächsten Jahren. Und so der Veganismus hat so 10 Jahre, sicherlich schon 10 Jahre auf dem Buckel. Und das wird mit alkoholfrei genauso sein.
Genau, ich denke, man kann das definitiv vergleichen mit dem Thema Vegetarismus. Man muss da natürlich auch sehen, dass der Markt, wenn man sich den mal anschaut, es gab natürlich die Pioniere, die dann zum Beispiel in den Bioläden verfügbar waren und dann ist es irgendwann in den Mainstream gekommen. Wie ist das denn jetzt beim Thema alkoholfrei? Du hast ja 2019, 2020 gestartet. Wie bist du damals in den Bereich reingekommen? Wo hast du die Produkte gefunden, probiert? Und wann hast du auch die Entscheidung getroffen, dass du zum Beispiel in den Handelsbereich gehen möchtest und nicht zum Beispiel selber eine Brand in den Bereich gründest?
Also wir haben ja sehr früh gestartet und 2019 gab es quasi noch nichts. Es gab so diese 2, 3 Standards, wie so ein Rotkäppchen alkoholfrei, ganz unten rechts im Regal. Sonst, ne, Karl Jung gab es noch. Es gab so wenig Brands und entsprechend war es einfach, am Anfang das zu kuratieren. Unsere Anfangsphase war am Ende des Tages eine Marktrecherche. Was gibt es? Wie gut ist das? Und wie zukunftsfähig? Und ich muss sagen, als ich die ersten Flaschen probiert habe, bin ich vom Stuhl gefallen und dachte so, oh Gott, was wird das? Es kann gar nicht funktionieren. Alkoholfreier Wein ist grauenvoll. Das weiß ich noch ganz genau, ne? Und nichtsdestotrotz war ich mir sicher um den Markt und auch um die Nachfrage. Und entsprechend hat sich so zuerst unser Sortiment tatsächlich auch zusammengetragen, wo wir uns durch Sachen probiert haben. Bis dieses Jahr, bis heute, haben wir unendlich viele Samples zugeschickt und Mails. In 2020, 2021 war es noch viel, viel krasser. Wir hatten auch mal über 300 SKUs, haben dann sukzessive Jahr um Jahr das Sortiment enger gezogen und sehr genau aussortiert und vor allem nach Wiederkäufen. Was hat den Leuten wirklich geschmeckt, auch nach Bewertungen und wie schnell wurde auch wieder was gekauft. Und so haben wir dieses Sortiment, wo wir jetzt quasi auch haben. Und du meinst ja, wir haben eine Brand, nüchtern, und wir haben ja auch unser Eigenprodukt gelauncht vor 4 Wochen. Ja, das ist ja quasi die Quintessenz aus 5 Jahren Händler. Dadurch, dass ich ja den Markt und die Produkte extrem gut kenne und ich auch weiß, was unsere Kunden sich wünschen, was ihre Bedürfnisse sind und ihre Pain Points, habe ich ja quasi unser eigenes Produkt kreiert. Es sieht nur ganz anders aus wie das, was man kennt. Wir haben quasi Konzentrat entwickelt, das quasi statt 50 Milliliter nur 12 Milliliter braucht und nicht in der Flasche, sondern in einer Einzelportion kommt. Und die Pain Points waren seit Tag 1 und bis heute einmal der Preispunkt für unsere Kunden und Kundinnen. Also alkoholfrei ist einfach teuer. Sehr niedrige Verfügbarkeit immer noch, auch wenn viele drüber reden und sprechen und das Gefühl das Thema ist. Aber die Verfügbarkeit ist einfach gering. Und Mindesthaltbarkeitsthemen, auch ein großes Thema, aber auch eine Flasche zu kaufen. Und viele wollen die gar nicht aufmachen wegen einem Drink. Ne? Und diese Flasche da im Kühlschrank, die dann da offen steht, die nervt. Ne? So offenes nervt eh. Aber wenn es dann auch noch alkoholfrei ist und man nicht weiß, wann man es trinkt, wie man es trinkt. Und ne, haben wir gesagt, okay, es muss alkoholfrei, muss anders gehen, auch leichter gehen. Und sind ja im wahrsten Sinne des Wortes extrem leicht durch die Konzentrierung. Und genau, und starten jetzt mit unserem zweiten Produkt und werden auch in den nächsten Monaten einige mehr davon auf den Markt bringen.
Ja. Ihr seid ja jetzt momentan ausschließlich online unterwegs. Du hattest aber ja auch in der Vergangenheit Stores, wo du sicherlich sehr viel wertvolles Vor-Ort-Feedback bekommen hast. Nimm uns doch da vielleicht nochmal mit auch zur Zielgruppe. Und man kennt es ja vom Themen sowas wie Rauchen oder Fleisch. Da werden die Leute ja auch teilweise sehr persönlich oder fragen dann auch sehr direkt nach, warum möchte man jetzt nicht trinken, dass man sich da so rechtfertigen muss. Wie waren da deine Erfahrungen von den Kunden, ja, mit den Kundinnen vor Ort?
Wir sind ja mit dem ersten alkoholfreien Späti Deutschlands bekannt geworden. Wir haben sowohl den Online-Shop als auch den Späti parallel aufgemacht. Und der Späti hat uns quasi dazu verholfen, auch wirklich das Kundenfeedback direkt zu bekommen. Und dadurch, dass wir auch die Sachen zum Verkosten rausgegeben haben, konnten wir halt auch dieses direkte Kundenfeedback einmal umsetzen. Aber auf der anderen Seite waren wir ja auch die Ersten. Wir waren ja auch weltweit die Ersten mit diesem Alternativshop. New York und Australien kamen kurz nach uns. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, ja, wir waren ja so eine Ausnahmeerscheinung und entsprechend dadurch, dass wir ja auch Lebensmittel sind, waren wir ja auch relevant und durften offen sein. Also wir waren ja dann wie so ein kleines Museum und die Leute dann reingekommen sind, weil wir offen hatten und da konnten sie sich da durchgucken, was es da alles so Schönes gibt und entsprechend war da auch so die Neugier und Nachfrage riesig. Wir hatten auch viele Touristen bei uns. Also ich war schon stolz, dass sie dann mit ihrer Liste da in unseren Store gekommen sind. Und ich sage Store, aber es war ein Späti, es war ein Keller in Berlin-Kreuzberg. Unsere Ladeneinrichtung hat 300 Euro gekostet. Also das war wirklich rough. Und wie man es in Berlin halt so kennt, die Leute haben es geliebt. Und was wir da an Interviews und TV hatten, fanden das geil, da auf Bier Kisten zu sitzen zwischen den ganzen Kartons und Flaschen. Und wir waren auf der Liste unter Brandenburger Tor und Checkpoint Charlie. Also es war schon irgendwie besonders und bekommen bis heute noch Nachfragen, wo wir sind. Das ist so. Aber ich hatte mich damals entschieden, den Store zuzumachen, schon mit Blick darauf, dass wir einmal unser neues Produkt launchen und entwickeln wollen. Das habe ich letztes Jahr entschieden im Herbst. Genau, und dadurch, dass der stationäre Handel auch eine absolute Wachstumsbremse ist und deswegen habe ich mich dadurch, dass der E-Com viel schneller in der Skalierung auch ist und ganz andere Bedingungen hat, mich für ein E-Com entschieden, ganz klar, weil wir auch immer schon über 2/3 des Umsatzes über einen Online-Shop gedreht haben. Der Store war halt ein sehr, sehr gutes Aushängeschild. Hatten auch noch einen Store in Hamburg, im Karoviertel, war auch geil. Wir hatten mega gute Lage. Nichtsdestotrotz hat auch gut funktioniert, war das am Ende eine Bremse. Und dieses Fokusthema, man soll sich auf eins fokussieren, ist halt wirklich wahr. Das muss man halt dann einfach auch lernen.
Ja, Thema Lernen und Thema Austausch. Du bist ja auch in einigen Netzwerken aktiv, wie man bei LinkedIn sehen kann. Unter anderem SkiApo, wo du ja, glaube ich, auch Mitgründerin bist. Und beim EO Accelerator nehmen wir uns doch vielleicht da mal mit als, besonders als Gründerin. Es gibt ja leider auch noch zu wenig Gründerinnen in Deutschland. Es könnten deutlich mehr sein. Wo holst du dir deine Inspiration her? Wo bekommst du Feedback?
Also da ist es tatsächlich schon das EO-Netzwerk de facto. Ich habe halt über die Jahre, es ist ein einsames Game am Ende. Also sowas aufzubauen als Geschäftsführung und zu verstehen, dass die meisten Leute, mit denen du sprichst, eigentlich gar nicht verstehen, was du da sagst oder machst. Das ist schon auch, das war auch eine habe ich lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen, weil es einfach eine andere Arbeit ist, eine andere Verantwortung und auch ein anderes Denken und Handeln. Und dass dein Umfeld, Freunde, Familie davon, wenn sie selbst nicht auch unternehmerisch tätig sind, vielleicht selbstständig, aber auch da sind einfach riesige Weltenunterschiede von der Lebensrealität. Und entsprechend war für mich EO ein ganz bis heute ein wichtiger Hafen, weil ich da einfach Menschen auf Menschen treffe, die quasi das Gleiche machen, nur in einer anderen Farbe oder in einer anderen Form. Und ich bin da jetzt bald 3 Jahre dabei und also ne, egal ob ich Hilfe, Inspiration brauche, die finde ich dann im Netzwerk de facto. Und man hat ja, ich habe auch über die Jahre gelernt, was Netzwerken auch heißt, auch Fundraising. Ne, es ist kein Monatsgame, sondern es ist kein 10-Kilometer-Lauf, es ist dann doch ein Marathon oder wenn nicht sogar ein Ironman, den man läuft und entsprechend auch so zu netzwerken und auch in Kontakt zu bleiben, extrem wertvoll. Und entsprechend ist das für mich schon mein Go-To-Place.
Wenn wir das Thema Netzwerken jetzt nochmal fachspezifisch aufgreifen innerhalb der Branche, wie handhabst du das? Gehst du da auf Messen-Events? Du meinst ja auch schon, du bekommst viele Anfragen aus dem Ausland.
Ja, also mittlerweile schon sehr ausgewählt. Früher war ich deutlich mehr, habe ich jedes Event mitgenommen, was so ging. Und es war auch, was gut ist, ne? Weil ich jetzt mittlerweile so drauf zurückblicke und mittlerweile auch weiß, okay, da gehe ich hin und da gehe ich nicht hin. Weil dann doch die Zeit, die private Zeit, die irgendwann dann doch auch wieder Platz im Leben haben muss, meistens erst nach 20 Uhr stattfindet, dann doch auch ihren Raum braucht und entsprechend gehe ich nur noch ausgewählt zu Events. Auch wirklich daran, dass ich in dem EO-Netzwerk bin und da auch einfach schon so einen Zugang auch habe. Ich muss auch sagen, es ist zwar ein B2B-Netzwerk, also vorwiegend, dadurch aber, dass ich mit dem Thema alkoholfrei, das versteht jeder sofort. Ich habe keine Agentur, die nächste HR, KI oder so Bude, sondern ich verkaufe alkoholfrei und ein sehr emotionales Thema. Entsprechend laufe ich in viele Türen direkt rein. Nun, gerade so High-Performer, Unternehmer, die ja auch gerne den Hang haben zur Flasche, haben aber auch verstanden, dass Gesundheit und Mental Health und so weiter und so fort, dass ja alles geimpactet wird von Alkohol und entsprechend das Interesse extrem hoch ist. Also das macht es mir auch wirklich ein bisschen leichter, muss ich sagen, was schön ist. Ich habe zwar keine Leute groß aus der Foodbranche, aber dafür einfach andere wichtige Kontakte.
Ja, und da ist wahrscheinlich Berlin als Standort dann auch nochmal gut, weil es halt hier diese Netzwerke gibt. Denke ich mal, also das natürlich auch, oder wie wichtig ist für dich die Standortfrage?
Also in den ersten Jahren absolut notwendig. Ich glaube, Berlin ist eh so eine Küche, die erstmal vorkocht und guckt, ob es den Leuten da schmeckt. Und wenn ja, dann kann man das so ein bisschen für die ganze Nation zubereiten. Entsprechend war das schon wichtig. Ich glaube jetzt für so unsere nächste Phase darfst du ein bisschen lockerer werden, definitiv.
Wenn wir vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr ins Produktsortiment eintauchen, du hast schon gesagt, mittlerweile gibt es ja mega viele Produkte, Kategorien. Wenn man bei euch auf der Website schaut, ihr deckt ja wirklich alles ab, angefangen natürlich beim alkoholfreien Wein, bei Sekt, aber auch hin bis zu Gin, Limoncello gibt es sogar auch, sehe ich, Wermut, Rum, Whisky, Tequila ist, glaube ich, auch gerade sehr im Kommen. Was sind so Produkte, die man vielleicht probieren sollte, wenn man gerade mit dem Thema anfängt? Wenn man sagt, ich habe bisher immer Alkohol getrunken, ich möchte jetzt mich mit dem Thema mal nähern, alkoholfrei.
Also das Tequila kommt, das unterschreibe ich, aber ich glaube, der alkoholische kommt, nicht der alkoholfreie. Also da würde ich sogar wetten, weil ich finde, Tequila ist wahnsinnig schwierig, alkoholfrei. Aber let's see. Auch was Rum angeht, also ne, diese ganzen komplexen Spirituosen, auch Whisky. Also den Whisky von Liars, den drehen wir extrem gut. Da bin ich aber auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Da entscheiden immer die Zahlen. Wenn man einsteigt, würde ich tatsächlich immer mit einem Spritz einsteigen. Am besten auch natürlich mit unserem Italien-Spritz. Ne? Ich finde auch, das ist der Beste, aber wir auch nicht. Ich glaube, das behauptet immer jeder von seinem Produkt. Aber dadurch, dass ich einfach alle kenne, war es mir besonders wichtig, dass wir Richtung Original, also das ist für mich persönlich einfach auch wichtig, dass wir so nah ans Original kommen wie möglich. Und also mit Aperitivos kann man einfach nichts falsch machen. Ich glaube, das ist wirklich der einfachste Einstieg und der funktioniert in 90% der Fällen. Also, und danach würde ich mich vielleicht mal an einem Gin wagen oder an einem alkoholfreien Sekt.
Ja.
So in der Reihenfolge.
Würdest du sagen, dass das auch so die Topseller dann sind von den Kategorien oder fangen viele erstmal standardgemäß mit dem Wein an, weil das vielleicht am nahbarsten ist.
Naja, es gibt ja auch viele, die nur Wein trinken. Für die kommt überhaupt keine Spirituose in Frage, wobei davon auch viele ein Aperol gerne trinken. Ne, oder so ein Hugo-Getränk oder so.
Vielleicht nochmal zur Darreichungsform. Du hast ja auch schon erwähnt, ihr geht jetzt den Weg der Sachets, der ultra viele Vorteile bietet. Wie ist das zum Beispiel mit dem Thema Dosen? Also man sieht im Supermarkt, dass die alkoholischen Getränke, ich nenne jetzt mal Jack Daniels Cola, aber auch vergleichbare Mixgetränke, dass die gerade bei der jungen Generation einen riesigen Hype erleben, weil die ja einfach bequem sind, schnell sind, gekühlt, man kauft es und hat alles fertig. Wie ist das mit Dosen bei alkoholfreien Getränken?
Haben wir natürlich auch im Sortiment. Wir haben auch 2023 überlegt, ob wir eine eigene machen, aber haben wir uns dagegen entschieden. Bei mir war es auch wichtig, dass wir alkoholfrei einmal neu denken. Ne, und ein Prosecco in Dosen hat man vor 20 Jahren nicht getrunken, vor 10 Jahren und auch dieses Jahr nicht.
Und natürlich auch das Thema, wenn es dann um die Distribution geht, was dann die Brands alle beschäftigt. Thema Logistik ist natürlich ein großer Bereich in Deutschland, gerade wenn man am Anfang auch erst im Handel auf Strecke gelistet ist. Also bedeutet, man muss die Supermärkte 1:1 beliefern. Dann kann natürlich der Versand, den der Handel natürlich in der Regel nicht zahlen möchte, geht dann auch schnell ins Budget. Und gleichzeitig hat man ja auch geringe Mindestbestellmengen, weil der Markt möchte natürlich jetzt nicht super viel auf Lager haben. Wenn wir dann nochmal aufs Thema E-Commerce kommen, da erreichst du natürlich die Zielgruppe. Für die Zielgruppe ist es gut, weil sie einfach bequem testen können. Ihr habt ja den eigenen Shop. Wie wichtig sind jetzt gerade oder vielleicht auch zukünftig Plattformen wie Amazon oder der TikTok-Shop?
Also was wir de facto vorhaben, ist in den Handel zu gehen. Das wird der Fokus sein nächstes Jahr. Aber da wollen wir noch ein paar mehr Sorten bereits im E-Com getestet haben und verkauft. Und dann welche Channels wir noch dazu nehmen, das werden wir dann on the way herausfinden, testen und dann behalten oder wieder verwerfen.
Ja. Jetzt nochmal einen generellen Zukunftsausblick, Thema Spirituosenmarkt. Wie siehst du da die Zukunft einerseits von klassischen alkoholischen Getränken, aber auch von alkoholfreien Getränken? Was sind es vielleicht so in 2026 ein paar Kategorien, die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, unsere Kategorie müsste man auf dem Schirm haben. Wir haben ja eine neue Produktkategorie gelauncht. Entsprechend diese Tequila im Alkoholischen sehe ich auch. Ansonsten würde ich sagen, all ass und nüchtern.
Ja. Dann kann ich natürlich den Zuhörern nur empfehlen, wir werden auch natürlich deine Kontaktdaten, deine Seite verlinken, dass man bei euch mal im Shop vorbeischaut. Da kriegt man ja eine relativ gute Übersicht über das, was wirklich am Markt gerade ist und auch durch euch schon vorgefiltert, dass da wirklich nur qualitative Produkte angeboten werden. Dann kann jeder natürlich selber mal schauen nach seinem eigenen Gusto, was einem da gefällt und einfach mal testen, weil am Ende des Tages bei Lebensmitteln geht es ja um Geschmack. Hast du ja auch gesagt, du hast ja auch erstmal alles probiert und dann halt basierend auf dieser Basis, dann launchst du jetzt erst deine eigenen Produkte.
Ja.
Dann bedanke ich mich an der Stelle für das Gespräch. Wünsche natürlich vielen Leuten, dass sie das Thema alkoholfrei mal ausprobieren und vielleicht auch langfristig in ihren Alltag integrieren. Hast du da vielleicht noch so einen Tipp? Ich weiß nicht, wie es bei dir selber war. Trinkst du gerade noch oder wie sollte man sich verhalten, wenn man jetzt auf Events ist? Und es gibt vielleicht nichts Alkoholfreies oder nur Wasser, man wird darauf angesprochen.
Ich finde, es lohnt sich halt ganz selten. Ne, zu einem Glas Champagner sage ich selten nein. Aber das sind dann halt so besondere Momente, wo ich dann so denke, und dann ist es auch nur dieser eine. Und dadurch, dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass sich es einfach nicht rechnet, weil der nächste Tag einfach irgendwie am Arsch ist. Ne, vielleicht ist es auch ein Altersthema, das weiß ich nicht, das kann sein. Und entsprechend ist es ganz selten, dass ich noch ein Glas trinke. Aber wenn, dann genieße ich das sehr. Und ich finde, das sollte man dann auch.
Das sind noch gute Schlussworte. Also ich würde sagen, bewusster Genuss. Man muss nicht alles 100% immer ablehnen, aber einfach mal hinterfragen und überlegen, ob man an seinen Gewohnheiten vielleicht langfristig ein bisschen arbeiten möchte.
Dann vielen Dank.
Ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg weiterhin.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.